Die Summe war eine Knurzenentgabe, summiert wird über die große Gerade. Ebenfalls ist das gleiche wie zweimal Alpha 1 von G, ja, G ist der Grad, besteht aus der Knotenmenge V und der Kantenmenge E, ja, das kann man auch anders sagen, das ist zweimal die Mächtigkeit der Kantenmenge. Also wenn ich nur alle Knotengrade aufsummiere, dann kommt das Doppelte der Mächtigkeit, die doppelte Anzahl der Kanten heraus. Im gerichteten Fall ist es so ähnlich. Da haben Sie die Summe über alle V aus V, D plus von V, also aufsummieren dann hier die Deckgrade aller Knoten. Das ist dasselbe, wie wenn Sie die Hingrade aufsummieren. Und was rauskommt, ist die Mächtigkeit der Kantenmenge. Gut, das ist sehr einfach zu sehen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie summieren über alle Knoten gerade, das heißt, da haben Sie einen Knoten. Der Knoten gerade ist die Anzahl der Kanten, die von diesem Knoten weggehen. Und jetzt zählen Sie alle diese Kanten. Na klarerweise wird dann jede Kante doppelt gezählt, weil diese Kante hier beispielsweise wird gezählt als Beitrag zum Grad dieses Knotens, aber natürlich genauso gut als Beitrag zum Grad des anderen Knotens. Also ist jede Kante doppelt gezählt. Dann ist diese Summe also zweimal die Anzahl der Kanten. Wenn Sie gerichtete Graden haben, dann schaut es ein bisschen anders aus. Dann haben Sie also irgendwelche Richtungen. So zum Beispiel, und Sie zählen also jetzt die Weggrade aller Knoten und auch hier raus. Ja, dann heißt es, dass jede Kante genau einmal gewählt wird. Nämlich jede Kante, die schaut so aus, und die wird gezählt als Beitrag zum Weggrad ihres Anfangsknotens. Das gleiche Spiel können Sie in den Hingrad machen, wenn Sie die Hingrade zählen. Dann wird diese Kante hier als Beitrag zum Hingrad ihres Knotens gezählt. Somit wird jede Kante genau einmal gezählt, wenn Sie die Weggrade addieren. Ebenso genau einmal, wenn Sie die Hingrade addieren, und natürlich die Summe der Weggrade gleich die Summe der Hingrade gleich der Anzahl der Kanten in einem gerichteten Graphen. Ja, dann gibt es dann noch weitere Begriffe kennengelernt, wie zum Beispiel den Begriff des Teilgraphen. Sie nehmen also einen Graphen G' mit Knotenmenge V' und Kantenmenge E'. Die einzige Bedingung hier ist, dass V' und E' Teilmengen jeweils von V und E sind und das Ganze natürlich ein Graph sein soll. Also das heißt, im Prinzip steckt da auch drinnen, dass jede Kante G' nur zwei Knoten aus V' verbinden darf. Also wenn man schon hier keine Teilmenge nehmen, sondern sie müssen auch die Knotenmenge V' hier respektieren. Gut, induzierte Teilgraphen sind Teilgraphen, die sind allein durch ihre Knotenmenge bestimmt. Man sagt also auch, die von einer gewissen Knotenmenge, nennen wir von mir aus M Teilmenge V, zeichnen Sie irgendwelche Knoten aus, dann können Sie den von M induzierten Teilgraph definieren, und das ist einfach der Teilgraph, der die Knotenmenge M besitzt, und alle Kanten, die im Graphen in der Knotenmenge V bereits da waren und innerhalb der Knotenmenge M-Verbindungen aufbauen, die müssen Sie auch nehmen. Das heißt also, Sie nehmen einen maximalen Teilgraphen, maximal bezüglich der Inklusion der Kanten, einen maximalen Teilgraphen mit der gegebenen Knotenmenge. Das ist also der von M induzierte Teilgraphen. Gut, Kantenfolgen, gestern auch noch besprochen, Kantenfolgen, das sind also einfach Folgen von Kanten mit einer kleinen Nebenbedingung, dass man sie zeichnen kann, ohne abzusetzen, realistisch gesprochen. Das heißt also, es sind Kanten, eine Folge von Kanten, eine geordnete K-Kuppel von Kanten, wenn Sie so wollen, sodass je zwei benachbarte Kanten eine gemeinsame Knoten besitzt. Ja, das ist also genau die Bedingung, dann kann man das Ganze durchzeichnen. Also hier habe ich Ihnen eine Kantenfolge eines Graphen gegeben. Also da haben wir die Kante 1, 2, 3, 4, der Durchlaufsinn ist also klar. Sie dürfen auch Kanten wiederholen, also müssen Sie weitergehen. 6 und 7 beispielsweise die letzten beiden Kanten wieder retour gehen. Dann haben Sie eine Kantenfolge, wo sich Kanten wiederholen. Das ist nicht verboten bei Kantenfolgen. Wichtig ist halt nur, dass die zwei benachbarte Karten einen gemeinsamen Knoten haben, dass er also nicht absetzen muss und irgendwo anders weitermachen muss. Spezielle Kartenfolgen wären zum Beispiel Kartenzüge. Kartenzüge, da verbindet man das mehrfache Auftreten von Kanten oder Wege, da verbindet man das mehrfache Auftreten von Knoten. Kein Knoten mehr als ein Kantenzug ist kein Kante mehr als. Beim gerichteten Graphen spricht man manchmal auch von Bahnen, wenn man Wege meint. Gut, Kreise sind geschlossene Kantenfolgen, also selten gibt es einen Unterschied, eine Kantenfolge kann offen sein. Ja, also das heißt, Anfangsknoten und Endknoten sind verschieden. Eine Kantenfolge kann auch geschlossen sein. Das heißt, Anfangs- und Endknoten sind gleich. Die bewegen sich also im Kreis. Deswegen heißt es auch Kreis, beziehungsweise im gerichteten Fall spricht man vom Zyklus. Im gerichteten Fall müssen Sie aber die Kartenrichtungen respektieren. Also Sie können nicht Kanten. Also wenn Sie dann den Kreis entlang gehen, dann müssen Sie also die Kantenrichtungen auch respektieren. Das gilt auch für Kantenfolgen gerichteter Graphen. Also da muss man, da hat man eine gewisse Richtung eben vorgegeben. Die Anzahl der Kanten, die den Kreis ausmachen, bezeichnet man als die Länge des Kreises. Man betrachtet auch einen Spezialfall, Kreise der Länge 0, das sind also leere Kantenfolgen, sind also insbesondere Kantenfolgen, die einen Knoten mit sich selbst verbinden. Das ist eine, wird halt oft auch so in der Graphentheorie betrachtet. Jeder Knoten ist mit sich selbst verbunden, und zwar über eine Kantenfolge der Länge 0. Ja, insbesondere können wir sagen, wenn zwei Knoten durch eine Kantenfolge verbunden sind, dann sind sie auch immer durch einen Weg verbunden. Denn ich kann mir Doppelgleisigkeiten ersparen. Und wenn ich irgendwann mal einen Knoten wiederhole, dann habe ich irgendwo einen Kreis drinnen, den kann man rausschmeißen und ich habe immer noch einen verbindenden Weg. Also das heißt, Verbindung durch Wege, Verbundenheit durch Wege ist eigentlich genug. Sie brauchen nicht beliebig lange Kantenfolgen. Dann hatten wir noch die Adjazenzmatrix, kurz erwähnt. Die Adjazenzmatrix, da haben Sie einen Graphen mit einer ähnlichen Knotenmenge und Sie wählen irgendeine Ordnung dieser Knotenmenge, völlig beliebig. Aber diese Ordnung gibt Ihnen auch gleichzeitig die Ordnung der Zeilen und Spalten der sogenannten Adjazenzmatrix vor. Und diese Adjazenzmatrix, das ist also dann in dem Fall haben wir einen Graphen mit 8 Knoten gehabt. Das heißt, das ist eine Matrix, ein rechteckiges Schema bestehend aus 8 Zeilen und 8 Spalten. Und die Einträge, die da drinnen stehen, sind 0 oder 1. Und zwar je nachdem, da sehe ich das, man weiß nicht, 1, wenn der I-Knoten mit dem J-Knoten verbunden sind, dann ist der Eintrag in der I-Zeile und in der J-Spalte gleich 1. Wenn diese beiden Knoten nicht miteinander verbunden sind durch eine Kante, dann ist der Eintrag gleich 0. Auch hier dürfte man mehrfach Kanten erlauben, da haben Sie aber Einträge verschieden von 1, größer als 1. Insbesondere könnten Sie dann auch in der Diagonale dieser Matrix, also das ist diese, wo hier lauter Nullen stehen, die die überneuerte Matrix, die hauptüberneuerte Matrix, dort könnten Einserstehen oder auch größere Zahlen, wenn sie schließlich zulassen, beziehungsweise die Einträge können hier auch größer einziehen, wenn sie Mehrfachkanten zulassen. Aber für schlichte Graphen schaut eine Adjazenzmatrix immer so aus, dass sie nur 0 und 1 als Einträge haben. Sie sehen also, dass die Adjazenzmatrix eine kombinatorische Interpretation ihrer Einträge erlaubt, ja, als die Anzahl der Kanten, die zwischen zwei Knoten verlaufen. Wenn wir jetzt kurz anschauen, wenn wir zwei Matrizen haben, sagen wir A, B, C, D und X, Y, Z und W, und uns das kurz anschauen, es gibt ein Matrizenprodukt, wir werden das später dann noch einmal genau besprechen, das Matrizenprodukt, aber jetzt einmal nur so viel erwähnt, das Matrizenprodukt bildet man so, dass man in der ersten Zeile und in der ersten Spalte des Produktes nimmt man den ersten Zeilenvektor und den ersten Spaltenvektor und multipliziert die korrespondierenden Einträge miteinander und addiert das. Das heißt, das ist dann AB, also AX plus B mal Z. Erste Zeile, zweite Spalte wäre dann AY plus B mal B. Zweite Zeile, erste Spalte, das wäre dann C mal X plus D mal Z. Und zweite Zeile, zweite Spalte, das wäre C mal Y plus D mal W. Also auf die Art und Weise ist das sogenannte Matrizenprodukt definiert. In völlig analoger Weise für größere Matrizen. Ja. 3x3, 4x4. Also auch hier diese 8x8 Matrix, die Sie hier haben können, sind zum Beispiel mit sich selbst multiplizieren. Nach genau diesem Muster. Und dann haben die Einträge, sagen wir, A hoch K. Das soll also nichts anderes sein als in leitenden Reise A mal und so weiter mal A, wo Sie insgesamt K Faktoren haben. Das kann man ja ausrechnen jetzt nach diesem Muster. Sukzessive, ich habe zuerst A Quadrat, multipliziert die A Quadrat mit A, also dritten mit A und so weiter. Beispielsweise. Dann bekommen Sie eine Matrix mit den Einträgen A, J, K. Bezeichnen wir diese Einträge einmal so. Und diese Einträge haben auch eine kombinatorische Interpretation, nämlich dieses A, J, K ist nichts anderes als die Anzahl der Kantenfolgen von VI nach VJ der Länge K. Also man kann die Adjazenzmatrix beispielsweise dazu benutzen, um diese Anzahlen zu berechnen, indem man ihre Potenzen ausrechnet und schaut, welche Einträge sich dort befinden. Warum ist das so? Man schaut sich an, was passiert, wenn ich den Eintrag A, I, J, K plus 1 ausrechnen will. Das ist der Eintrag an der I der Zeile, J der Spalte, der Matrix A hoch K plus 1. Also A hoch K mal A. Das ist nach der Regel, die wir da jetzt gesehen haben. Wie macht man das? Man nimmt die I der Zeile der Matrix, also schreiben wir das vielleicht als Matrizenprodukt. A hoch K plus 1 ist A hoch K mal A. Das heißt, wir nehmen die i-te Zeile von A hoch K und bearbeiten sie, multiplizieren sie in der Art und Weise wie hier mit der j-ten Spalte von A. Die Einträge der i-ten Zeile sind A, I, Ja, in der Zeile, ähnliche Spalte. Und das Matrizenprodukt wird definiert. Wir nehmen also immer, hier gehen wir die Spalten dann einfach durch, in der entsprechenden Zeile. Hier wählen wir die Spalte aus und gehen die Zeilen der Reihe nach durch. Das heißt, das Element der echten Spalte in der i-ten Zeile von A hoch K wird multipliziert mit dem Element der echten Zeile und der j-ten Spalte der Matrix A. Und dann wird über all diese Produkte aufsummiert, also L gleich 1 bis n. Wir von einer M mal N-Matrix ausgehen. Das heißt, der Eintrag an der linken Zeile, die unten Spalte, an dieser Position, der K, der Matrix A hoch K plus 1, ist genau diese Summe hier. Und jetzt können Sie Folgendes machen, das ist offensichtlich richtig für K gleich 1. Denn für K gleich 1 steht hier 1, wenn es eine Kante gibt, und 0, wenn es keine Kante gibt. Und das ist auch die Anzahl der Kantenfolgen der Länge 1. Und Länge 1 heißt, wir müssen eine Kante gehen und müssen beim anderen Block sein. Das können wir auf genau eine Art und Weise, wenn es eine Kante gibt, dann nehmen wir diese. Wenn es keine gibt, dann brauche ich mindestens zwei Kanten, um zum anderen Block zu gelangen. Da gibt es also sicher keine Kantenfolge der Länge 1. Das heißt, diese Behauptung hier stimmt für K gleich 1. Ja, wie Sie sehen, wir machen einen Induktionsbeweis. Ja, für K gleich 1 stimmt das. Und hier ist der Induktionsschritt. Wir setzen voraus, für K stimme es bereits. Laut Induktionsvoraussetzung ist also das hier nichts anderes als die Anzahl der Kantenfolgen von Vi nach Vg. Induktionsvoraussetzung für die Matrix A hoch K gilt die Behauptung. Und was ist das?
Nicht nur, ja, das ist meine Hoffnung.
Das ist die Anzahl der Kantenfolgen, also das Vorhandensein einer Kante von VL nach VJ oder eben nicht. Das ist also 1, wenn es diese Kante gibt und 0, wenn es diese Kante nicht gibt. Das heißt, was zählen Sie? Sie haben einen Knoten, sagen wir VI. Und Sie haben einen Knoten VJ. Und dann haben Sie dort einen Knoten, sagen wir VL. Und jetzt zählen Sie hier, auf wie viele Arten ist es möglich, diesen Knoten VL in K-Schritten zu erreichen. Auf wie viele Arten geht das? Was sagt Ihnen das hier? Wenn das hier 0 ist, das heißt, wenn diese Kante hier nicht existiert, dann ist der zweite Faktor 0. Dann vergessen Sie diese Zählung einfach. Wenn der zweite Faktor ist, dann heißt es aber, dass diese Kante vorhanden ist. Das heißt, es ist jetzt möglich, in einem weiteren Schritt in insgesamt k plus 1 Schritten bis VJ zu gehen. Das heißt, was zählt Ihnen dieses Produkt? Dieses Produkt ist entweder 0, wenn diese Kante nicht existiert, oder es ist die Anzahl der Kantenfolgen der Länge k plus 1 bis VJ, die als vorletzten Knoten den Knoten VL besuchen. Wenn Sie jetzt über alle E summieren, heißt es, dass es mir wurscht ist, was der vorletzte Knoten ist. Ich zähle also insgesamt alle Kantenfolgen der Länge k plus 1. Bei jeder Kantenfolge der Länge k plus 1 muss irgendeinen vorletzten Knoten haben und kann sich dann zerlegen lassen in eine Kantenfolge der Länge k bis zu diesem vorletzten Knoten und dem letzten Schritt. Wird also gezählt durch ein solches Produkt mit einem passenden E. Ja, wo das E dann einfach der Index des vorletzten Knotens ist. Das heißt also, was hier steht, ist tatsächlich diese Anzahl, wie behauptet, die Anzahl der Kantenfolgen der Länge k plus der hat ja Zinsmatrix. Wir haben auch die Knoten gerade, lassen sich schön ablesen. In der Adjazenzmatrix, wenn Sie den Knotengrad eines Knotens VI, wo die ersten Knoten sind ja durchnummeriert, noch mit einer vorgegebenen Reihenfolge, das heißt, jeder Knoten hat eine Nummer I, und wenn Sie den Knotengrad von VI wissen wollen, ja, dann kann ich das ganz leicht machen. Schauen Sie sich diesen Graphen hier an und ich möchte den Knotengrad von V4, des vierten Knotens, wissen. Dann schauen Sie in die vierte Zeile beispielsweise und wir sehen, V4 ist mit V3 benachbart und mit V5 benachbart und mit sonst niemandem. Der Knotengrad muss also 2 sein und das ist genau die Summe der Einträge der vierten Zeile. Das heißt, der Knotengrad von VI ist nichts anderes als die Summe L seit 1 bis N. Und jetzt gehen Sie einfach die vierte Zeile durch. Also das heißt die i-te Zeile, i-te Zeile und die ganzen Spalten. Summieren Sie die Einträge der i-te Zeile. Analog können Sie das für die Spalte machen. Das ist also da die Summe L gleich 1 bis N. Echte Zeile und i-te Spalte, das geht genauso gut. Das heißt also, die Adjazenzmatrix gibt Ihnen die vollständige Information zum Knotengrad und man kann ihn auch leicht ablesen. Im gerichteten Fall schaut die Adjazenzmatrix ein bisschen anders aus. Da können Sie nämlich Kantenrichtungen durch das Vorzeichen symbolisieren. Also 0 heißt keine Kante, das ist klar. 1 heißt Kante von VI nach VJ, minus 1 wieder umgekehrt nicht. Das ist also eine Möglichkeit, im gerichteten Fall der Zinsmatrizen zu schreiben. Die anderen Begriffe der Graphentheorie, beispielsweise Zusammenhang, auch das ist ein sehr intuitiv und anschaulicher Begriff, also ein Graph ist zusammenhängend, wenn je zwei Knoten durch eine Kantenfolge verbunden sind oder durch einen Weg verbunden sind, also wie dieser Graph, den Sie hier sehen, der ist offensichtlich zusammenhängend. Sie können also von jedem Knoten zu jedem anderen gehen, ohne dass, also unter Benutzung der Kanten, die der Graph besitzt. Im Gegensatz zum nicht zusammenhängenden Graph hier. Dieser Graph hat übrigens dieselbe Knotenmenge wie der obere Graph. Er hat aber weniger Kanten und zerfällt daher in sogenannte Zusammenhangskomponenten. Also der untere Graph hat hier 5 Zusammenhangskomponenten. Ja, Zusammenhangskomponenten sind maximale zusammenhängende Teilgraphen, wieder maximal bezüglich der Inklusion. Wenn Sie zum Beispiel diese Zusammenhangskomponente hier anschauen, die ist maximal bezüglich der Inklusion, denn wenn ich irgendeinen Knoten hier dazugebe und das Ganze immer noch ein Teilgraph des ganzen Graphen ist, dann wird es nicht mehr zusammenhängen. Das ist also in dem Sinn maximal. Wenn Sie zum Beispiel nur diese zwei Knoten hier nehmen, mit der verbindenden Kante und diesen Teilgraph betrachten, so ist es auch ein zusammenhängender Teilgraph, aber kein maximal zusammenhängender Teilgraph, weil ich kann diesen Teilgraph noch ein bisschen erweitern und es bleibt zusammenhängend, wenn Sie das ganze Dreieck hier nehmen. Also das sind 5 Zusammenhangskomponenten und der Zusammenhang lässt sich auch mit Hilfe der Adjazenzmatrix beschreiben. Sie können nämlich Folgendes anschauen. Wenn Sie die Matrix C gleich Summe K gleich 1 bis Minimum Anzahl der Knoten minus 1 und Anzahl der Kanten Und die Potenz der Latenz war 6 A hoch K betrachtet. Dann bekommen Sie eine Matrix mit dem Eintreten 10 J. Ja, Summe wird komponentenweise gebildet. Das heißt also, wenn ich da zwei Matrizen summiere, A, B, C, D plus X, Y, Z, B, dann tut sich das einfach komponentenweise. A plus X, na, erste Komponente hier, zweite Komponente, B plus Y, dritte Komponente, C plus Z und vierte Komponente, D plus W. Beispielsweise. Dann können wir die Potenz der Adjazenzmatrix in dieser Art und Weise summieren. Und dann beachten Sie, dass natürlich zwei Knoten durch einen Weg verbunden sind. Dann hat der Weg natürlich nicht beliebige Länge. Weg heißt natürlich keine Knoten wieder. Also das heißt, die Anzahl der Knoten, die da involviert sind, die Anzahl der Kanten, die da involviert sind, ist höchstens so groß. Mehr Kanten gibt es ja nicht. Mehr Wege brauchen wir nicht zählen. Also wenn wir längere Wege finden, ist das zwar immer möglich, aber dann finden wir auch kürzere. Also mit dem haben wir alle Wege erfasst. Das heißt, wenn 10j größer ist als 0, dann folgt, dass Vi und Vj verbunden sind. Das steht also in dieser Matrix, steht diese Information drinnen. Das ist die sogenannte, wenn Sie jetzt hier Zj gleich 1 setzen, also durch 1 ersetzen, wenn es positiv ist, und 0 lassen, wenn es gleich 0 ist, dann bekommen Sie die Matrix der sogenannten Erreichbarkeitsrelation. Das ist also die Relation, die durch den Graphen gegeben ist und die transitiv ist. Also das heißt, wenn ich Ihnen einfach sage, zwei Knoten stehen in Relation zueinander, wenn sie durch eine Kantenfolge verbunden sind. Diese Relation ist eine Äquivalenzrelation. Kann man sich leicht überlegen, wenn zwei Knoten, jeder Knoten ist mit sich selbst verbunden durch einen Kreis, der Linie 0. Die Relation ist also reflexiv. Sie sind symmetrisch, wenn Sie eine Kantenfolge finden von Vi nach Vj, dann gehen Sie dieselbe Retour und haben eine Kantenfolge von Vj nach Vi gefunden. Das ist also symmetrisch. Und klarerweise, wenn Sie von Vi nach Vj und von Vj nach Vn gelangen, jeweils in Kantenfolgen, dann können Sie das auch hineinmachen, indem Sie diese zwei Kantenfolgen einfach hintereinander schalten. Also diese Relation ist auch transitiv. Die Erreichbarkeitsrelation ist also eine Äquivalenzrelation und Äquivalenzrelationen, wie wir wissen, bewirken eine Zerlegung der Knotenmenge, das ist eine Relation auf der Knotenmenge, in Äquivalenzklassen. Und die Äquivalenzklassen, das sind genau die Zusammenhangskomponenten. Also das ist eine, sagen wir, algebraische Sichtweise der Zusammenhangskomponenten eines Graphen und lässt sich mit Hilfe der Latenzrechnung, über die wir noch eingehender diskutiert werden, schön beschreiben. Zusammenhang kann man auch für gerichtete Graphen diskutieren. Bei einem gerichteten Graphen unterscheidet man allerdings zwei Begriffe. Es gibt einerseits den schwachen Zusammenhang, andererseits den starken Zusammenhang. Schwacher Zusammenhang heißt, nehmen Sie den gerichteten Graphen und ignorieren Sie die Kantenrichtungen. Das heißt also, betrachten Sie den analogen, ungerichteten Graphen gewisserweise. Dieser Graphen wird auch manchmal der Schatten des gerichteten Graphen genannt. Dann vergessen Sie hier alle Kantenrichtungen und dann überprüfen Sie, ist dieser ungerichtete Graph, den ich so erhalte, ist dieser ungerichtete Graph zusammenhängend. Na, in dem Fall sehen Sie, das ist natürlich so, weil wenn ich nicht die Richtungen ignorieren kann, dann kann ich von jedem Knoten zu jedem anderen leben. Das ist also ein zusammenhängender Graph. Das nennt man schwach zusammenhängend. Also dieser gerichtete Graph ist schwach zusammenhängend, weil sein Schatten auf der ungerichtete Graph, den ich durch Ignorieren der Kantenrichtungen bekomme, zusammenhängend ist. Der starke Zusammenhang ist Erreichbarkeit unter Berücksichtigung Berücksichtigung der Kantenrichtungen. Das heißt, stark zusammenhängend wäre dieser Graph, wenn ich von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten gehen kann, mit einer Kantenfolge im gerichteten Graph. Das heißt, unter Berücksichtigung der Kantenrichtungen, die vorgegeben sind. Ja, Sie sehen, das geht hier nicht, wenn ich zum Beispiel von diesem Knoten hier aufpassen, was nicht geht. Ja, wenn ich von diesem Knoten hier zu dem hier bin, dann geht das nicht mehr. Ja, ich kann zwar darüber, aber ich komme da nicht mehr rüber und da komme ich direkt auch nicht hin. Also von dem Knoten zu diesem Knoten, das ist unmöglich in diesem Graph, also dieser Graph ist nicht stark zusammenhängend. Auch hier kann man aber eine Zerlegung in sogenannte starke Zusammenhangskomponenten durchführen. Und zwar wieder maximale Teilgraphen, die ihrerseits stark zusammenhängend sind. Wenn man das tut, erhält man hier eine Zerlegung in verschieden gefärbte Knoten. Sie sehen also innerhalb einer Knotenteilmenge, die die gleiche Farbe hat. Können Sie jeden Knoten von jedem anderen erreichen? Also nach der Rockenknoten beispielsweise, je zwei Rockenknoten, wenn Sie sie auswählen, kann ich von einem Rocken zum nächsten Rocken gehen. Egal welche zwei Rockenknoten ich ausgewählt habe. Bei den violetten Knoten das gleiche. Die bilden einen Zyklus, wenn man hier das Rechteck betrachtet, was da außen gegeben ist. Also hier innerhalb kann ich alle Knoten voneinander erreichen. Wenn Sie zum Beispiel, Sie können von den violetten Knoten beispielsweise zu den gelben Knoten gehen, aber nicht mehr zurück. Sie sehen also hier, gibt es keinen Weg von den gelben Knoten zu den violetten. Also das heißt, die können in eine andere starke Zusammenhangskomponente, ihrerseits bieten Sie aber wieder eine starke Zusammenhangskomponente. Das führt auch auf den Begriff der Reduktion eines Graphen. Und wenn Sie einen gerichteten Graphen haben und ihn zerlegen in starke Zusammenhangskomponenten, also sagen wir, ein Graph G hat einen starken Zusammenhangskomponenten K1, K2, K3 und K4. Das wäre unser Graph hier, den wir hier auf dem Bild haben. Oder nehme ich eine Farbe vielleicht? Also die starken Zusammenhangskomponenten, die roten, violett, gelb und weiß. Das sind also die vier Komponenten dieses Graphen. Und jetzt nehmen Sie den neuen Graphen mit der Knotenmenge gleich der Menge der starken Zusammenhangskomponenten des gegebenen Graphen. Das heißt also, die starken Zusammenhangskomponenten sind jetzt ihre Knoten. Und jetzt bilden Sie Kante. Einfach mal vorgehen, Schema. Wenn es von einer starken Zusammenhangskomponente, also das heißt von einer Knoten, einer starken Zusammenhangskomponente, eine Kante in eine andere starke Zusammenhangskomponente gibt, dann zeichnen wir die entsprechende Kante in der Reduktion ein. Also Sie sehen hier, von den roten Knoten gehen sogar zwei Kanten in die Menge der weißen Knoten und eine Kante in die Menge der violetten Knoten, keine Kante in die Menge der gelben Knoten. Also das heißt, es gibt Kasten in die weiße Länge, also ist in der Reduktion diese Kante vorhanden. Es gibt Kanten hier hinunter, es gibt keine Kanten in die Menge der Gegenknoten, also gibt es die Kante von R nach G nicht. So was haben wir auch, von V nach G gibt es eine Kante, ja, sogar mehrere, und von W nach G gibt es auch welche. Das ist also die Reduktion dieses und jenes Graphen. D Die Reduktion, also die starken Zusammenhaltskomponenten enthalten immer Zyklen. Der große Graph enthält Zyklen. Die Reduktion eines Graphen ist immer zyklenfrei. Ja, das ist also eine Zerlegung in äquivalente Klassen. Dort, wo Zyklen auftreten, betrachten Sie alle Gruppen als äquivalent. Und bezüglich dieser Klassenzerlegung gibt es aber keine zyklischen Gruppen mehr. Ja? Ja, es gibt keine Kante von einem violetten Knoten zu einem weißen Knoten.
Oh ja, da ist in der Mitte.
Ha, bitte recht. Haben Sie recht, ja? Haben Sie recht. Also habe ich eine Kante vergessen,
danke schön.
Also das ist die Reduktion. So, wir machen noch eine Klasse von Graphen, die vor allem in der Informatik eine große Rolle spielt. Das sind Bäume und Wälder. Was ist ein Baum?
In einer Minute machen wir es Bäume und Wälder.
Ein Baum ist. Aber gegenseitig. Wir wollen keine Linien- und Querverkanten haben. Ungewichtet. Und keine Kreise, positive Länge. Bei 30 Länge 0 sind immer da, aber 30 positive Länge sollen nicht da sein. Dann ist dieser Graph möglicherweise nicht zusammenhängend. Wir nennen ihn einen Wald. Und wenn er darüber hinaus noch zusammenhängend ist, dann sprechen wir von einem Baum. Also innerhalb eines Waldes ist dies natürlich die Voraussetzung, keine Kreise positive Länge, auch in jeder Zusammenhangskomponente, also ein Wald ist ein Graph, der sich zerlegt in lauter Zusammenhangskomponenten, die ihrerseits Bäume sind. Wald ist eine Menge von Bäumen, ne? Sie leicht merken. Und was ist ein Baum? Ein Baum ist einfach viel mehr Graph, der keine Kreise besitzt und umgerichtet ist. Also sowas zum Beispiel, das ist ein Graph, der ein Baum ist. Dann kann man Bäume noch verändern, indem man eine Wurzel aufzeichnet. Das ist also das mit der Wurzelbäume. Das heißt, hier ein Knoten wird ausgezeichnet als Wurzel. Und von der Wurzel weg geht dann irgendwie die weiteren Knoten, das heißt durch Auszeichnen einer Wurzel geht es implizit den Kanten einer Richtung, entweder weg von der Wurzel oder hin von der Wurzel, egal wie Sie es sehen wollen. Das sind dann sogenannte Wurzelbäume und wahrscheinlich die wichtigsten in der Informatik auftretenden Wurzelbäume sind die sogenannten Binärbäume. Da haben Sie also eine Wurzel und jeder Knoten hat, wenn ich von der Wurzel aus die Kanten mir weggerichtet denke, hat jeder Knoten Weggrad 2 oder Weggrad 0. Das heißt also, wir haben zwei Nachfolger, da vielleicht 0 Nachfolger, 2 Nachfolger oder 0. Und ein Baum, der so ausschaut, heißt Binärbaum. Ja, manchmal unterscheidet man auch zwischen vollständigen und unvollständigen Binärbäumen. Je nach Kontext betrachten Sie also, dass alle externen Knoten da sind oder eben nicht da sind. Die externen Knoten sind die, die eben keine weiteren Nachfolger mehr besitzen. Wenn Sie also das Ganze ein bisschen abschwächen und sagen, der Weggrad von der Wurzel aus gesehen, ist nicht 2 oder 0, sondern er ist maximal 2. Und dann kann ich zum Beispiel ein paar Knoten weglassen und kriege immer noch einen bekomme ich einen unvollständigen Binärbaum. Also je nach Kontext wird das ein oder andere Modell benutzt. Gut, zu den Bäumen selbst gibt es einen einfachen Satz noch zu formulieren. Wie verhält sich die Pflanzenzahl zur Kantenzahl in einem Baum? Da es gilt, Alpha 1 ist gleich Alpha 0 minus 1. Also ein Baum hat immer um einen Knoten mehr, als er Kanten besitzt. Die Anzahl der Kanten ist um 1 geringer als die Anzahl der Knoten. Beweist es ganz einfach, vollständige Induktion. Für n gleich 1 gibt es nur einen Baum, nämlich den Knoten allein. Da gibt es offensichtlich die Anzahl der Knoten ist 1, die Anzahl der Kanten ist 0. Also der Zusammenhang ist offensichtlich richtig. Wenn es den Bäumen der Größe n gibt, dann nehmen Sie einen Baum der Größe n plus 1 her. Dann ist einmal sicher, dass dieser Baum einen Endknoten besitzt. Das heißt, es existiert ein Knoten V, sodass der Knotengrad gleich 1 ist. Ja, der Baum muss zusammenhängend sein, das heißt, es kann keine Knoten mit Grad 0 geben. Wenn es auch keine Knoten mit Grad 1 gibt, heißt es, dass alle Knoten mit Grad mindestens 2 haben. Ja, angenommen, es wäre so. Dann nehme ich einfach irgendeinen Knoten. Von dem gehen mindestens 2 Kanten weg. Suchen Sie sich eine aus und gehen Sie zum nächsten Knoten. Jetzt sind Sie über eine Kante zum nächsten Knoten gekommen. Da gibt es noch mindestens eine zweite. Und wenn wir weitergehen. Da es keine Kreise gibt, kann sich das niemals schließen. Ja, ich kann also immer weitergehen. Ja, bei ähnlichen Bäumen, wir betrachten hier bei ähnlichen Grafen, führt das dann in einem Widerspruch. Es kann nicht ab Infinitum und so weiter gehen. Das heißt, es muss einen Endknoten geben, es muss einen Knoten von Grad 1 geben. Und diesen Knoten, sei er hier, nehmen Sie ihn weg mitsamt seiner Kante. Was überbleibt, ist ein Baum der Größe n. Auf den kann ich die Induktionsvoraussetzung anwenden. Da gibt es also um einen Knoten mehr, als es Kanten gibt. Na, wenn ich zum ursprünglichen Baum zurückkehre, muss ich dann nur eine Kante und einen Knoten wieder dazugeben, wenn ich den Baum etwas entfernt habe. Daher muss das für den Baum der Größe n plus 1 auch geben. Also ein einfacher Induktionsbeweis, der diesen einfachen Sachverhalt für Bäume beweist. Gut, damit lassen wir uns verbinden.